Heute spreche ich über KI und wie das Geschäftsmodelle, Organisation und Leadership verändert. Und zwar mit einer Expertin, die KI studiert hat, lange bevor ChatGPT überhaupt das Licht der Welt erblickte. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Mentor, Investor und Gründer der Product Service Academy. Und das ist der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On Air seit 2014 dokumentiere ich hier meine eigene Reise als freiberuflicher Unternehmer und teile mein Wissen und meine Erfahrung mit euch. Ja, und so darf ich heute eine wunderbare Unternehmerin hier im Podcast begrüßen. Sie ist die Expertin im Bereich Organisation und Leadership und, hört, sie hat KI studiert, als wir noch gar nicht wussten, was KI ist. Und so freut es mich sehr, heute hier im Podcast willkommen zu heißen, Verena Evers. Hallo Verena.
Ja, hallo Mike. Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Das macht mich natürlich neugierig. Wie kann jemand KI studiert haben, wo wir doch eigentlich erst seit 2,5 Jahren KI haben? Also, ne? Das ist ja eigentlich, theoretisch kann ja jeder nur 2,5 Jahre Erfahrung haben und du bist eine der ganz, ganz wenigen Personen, die wirklich ein tiefes Verständnis hat und vor allem, und das ist das, was mich auch sehr extrem überrascht hat, ja nicht nur das Thema im Studium hatte als Schwerpunkt, sondern auch noch bei einem der heute ganz großen Namen, der Professorin
Feiyuk Su oder damals noch nicht Professorin, aber Professor Hans Uskureit, das sind so Namen, die genau, bei denen ich studiert und gearbeitet habe. Ja.
So, und das sind ja heute ganz große Namen, die da auch, ne, sie war ja jetzt, glaube ich, letztens im ZDF zum Thema KI. Also du hast da studiert, wo wirklich KI gemacht worden ist. Und das würde mich so ein bisschen im ersten Schritt mal da ganz neugierig machen. Was genau ist das eigentlich, was du studiert hast? Was macht man da?
Ja, also da muss ich mal ein bisschen ausholen. Das, was wir ja jetzt heutzutage kennen, was so neu ist, ja die generative KI. Das, womit ich mich beschäftigt habe damals und auch viele andere schon seit vielen Jahren, das ist die analytische KI, die gibt es ja auch immer noch und wird es auch weiter geben. Konkret gesagt habe ich mich für einen sehr, sehr exotischen Studiengang entschieden damals, zur großen Überraschung meiner Familie und meiner Freunde, im Bereich Natural Language Processing. Also hatte verschiedene Namen. Ich habe verschiedene Stationen da gemacht. In Saarbrücken habe ich studiert, da beim DFKI, Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. In Paris und in Köln, das hieß überall anders, aber im Wesentlichen ging es um Sprachverarbeitung, also Informationsverarbeitung, Anwendungsmöglichkeiten wie maschinelle Übersetzung, Information Retrieval, das waren so die Themen, mit denen wir uns damals beschäftigt haben. Und ja, ich habe das studiert, habe das auch abgeschlossen, habe aber dann tatsächlich während des Studiums gedacht, naja, das führt ja hier irgendwie zu nichts. Das wird ja noch sehr, sehr lange dauern, bis das wirklich auch irgendwie in die breite Anwendung kommt. Ich habe damals gedacht, ich werde das nicht mehr erleben. Also krasse Fehleinschätzung, muss man sagen. Deswegen bin ich jetzt vielleicht heute am anderen Extrem, dass ich den Fehler, dass ich das unterschätze, nicht nochmal mache, sondern das Potenzial von KI ja da anders einschätze als vielleicht manch andere. So, also das habe ich studiert, habe dann aber festgestellt, das wird noch dauern und habe mich dann deswegen entschieden, in die IT-Branche einzusteigen, in Unternehmen, weil ich einfach dicht dran sein wollte an aktuellen Entwicklungen. Und ich wollte nicht in die Forschung gehen. Das Studium war schon recht forschungsnah, aber für mich kam das nicht in Frage. Deswegen habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen. Bin dann in der IT-Branche gelandet, habe dann in verschiedenen Rollen gearbeitet, Teamleitung, Projektleitung und so weiter und so fort. Bin dann in die Beratung gegangen, Organisationsentwicklung, wie du gesagt hast, Leadership, Change Management. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und dann irgendwann kam es so, dass ich immer mehr alte KommilitonInnen und ProfessorInnen auf Konferenzen wieder getroffen habe, die dann aber auch inzwischen auch viel in die Anwendung in Unternehmen gegangen sind und auch gar nicht mehr so forschungsnah sind. Also das Thema KI kam dann irgendwann wieder zurück. Ich habe dann gedacht, das ist ja eigentlich auch eine spannende Kombination. Und heute verbinde ich die beiden Themen, weil im Grunde ging es auch bei mir immer schon um Veränderungen in Unternehmen. Wie können Unternehmen sich aufstellen, um gut mit Veränderungen umzugehen und aus meiner Sicht ist KI ja eine der größten Veränderungen unserer Zeit und wird auch noch größer. Und von daher denke ich, ist das eine gute Kombination. Und ich helfe halt heute Unternehmen dabei, diese Veränderungen gut zu meistern.
Genau. Und da dachte ich mir, wenn ich doch jetzt so eine Koryphäe hier habe, ja, die sich genau an dieser Schnittstelle zwischen KI, Organisation und Leadership bewegt und auch diesen Background KI hat, schon viel, viel länger als das, was wir jetzt hier gerade auch erleben, ist das auch perfekt, einfach mal so ein bisschen zu schauen, wo stehen wir eigentlich, was bedeutet das eigentlich, wo sind die Chancen, was wird sich entwickeln, was hat sich schon entwickelt, wie verändern sich so Dinge. Und ich meine, du bist ja auch auf der Bühne, du warst jetzt auf einer Podiumsdiskussion letztens, du bist vernetzt mit Women in AI und verschiedenen anderen Organisationen, auf verschiedenen Konferenzen warst du unterwegs und hast auch viel jetzt so aktuelle Eindrücke, was passierte eigentlich, wo stehen die Firmen eigentlich, was ist da schon Sinn? Das war so ein bisschen der Aufhänger, wo ich dachte, komm, weißt du was, lass uns doch mal hier einen kleinen Plausch machen und mal so zu gucken, was haben wir denn da und wo sind wir da eigentlich und wo geht's hin? Ich würde gerne so ein bisschen einsteigen, ja, ich sag mal, wo es für uns alle quasi der Moment war, wo, ne, dieser große, wir nennen das im Ingenieurwesen, dieser große Bums kam, ne? Also wo sie die Server so weit vollgestopft hatten mit diesen Nvidia-Karten, dass irgendwann plötzlich da Leben reinkam in die Kiste. Und das ist ja so der Moment, wo erstmal alles anfing und dann hat sich das ja am Anfang entwickelt. Was ist jetzt so momentan, wir sind jetzt so 2,5 Jahre weiter, deine momentane Wahrnehmung, wo stehen wir da? Wie weit ist das Thema auch schon durchgedrungen Richtung Organisation, Richtung Leadership, den Firmen? Was ist momentan so deine Einschätzung?
Wow, das ist eine sehr breite Frage. Ich versuche das mal irgendwie einzugrenzen. Wie du sagst, ich bin auch viel auf Konferenzen unterwegs. Mein Eindruck ist, dass das Thema immer noch sehr, sehr technisch angegangen wird. Also ich höre viel davon, naja, das müssen wir technisch sicherstellen, Datenqualität, pipapo und so. Und dann wird immer so im Nebensatz gesagt, naja, und eigentlich, was aber auch super wichtig ist, ist die Kultur und die Organisation und so, dass wir alle mitnehmen und die Adoption muss stimmen und so weiter. Und dann hören wir aber auch viel über Ängste, die im Raum sind, also Fear of Missing Out auf der einen Seite, ja, also Angst, was zu verpassen bei diesem rasanten Wandel, der da stattfindet. Also viele, also mich ehrlich gesagt eingeschlossen, ich kenne dieses Gefühl auch, dieses Gefühl zwischendurch, boah, da, dieses Tempo kann man gar nicht mitgehen. Also so schnell wieder irgendwelche Updates und neue Tools und so weiter auf den Markt kommen und dann wieder Dinge können, wo man vor kurzem noch gedacht hätte, boah, das geht, wird wahrscheinlich nicht gehen oder wird noch länger dauern und auf einmal geht es dann doch und in einer Qualität, die dann echt beeindruckend ist. Also zum einen diese Angst, was zu verpassen oder den Anschluss zu verlieren auch, aber natürlich auch diese Riesenangst, überflüssig zu werden, also Fear of Becoming Obsolete, also die Angst auch, gestern gab es ja wieder eine Nachricht, Entlassung bei Amazon, ja, 14.000 Mitarbeitende und so weiter. Also das ist natürlich auch, das schwebt auch immer im Raum, ne? Und das ist, spielt bei der ganzen Sache auch eine Riesenrolle. Also deswegen, dazwischen schwanken dann die Unternehmen, habe ich das Gefühl. Also zum einen Begeisterung darüber, was möglich sein könnte. Auf der anderen Seite aber auch eine Frustration, weil vielleicht Erwartungen auch noch nicht eingetroffen sind oder erfüllt worden sind. Also es gibt da auch dieses Gen-AI-Paradox. Ja, wir machen jetzt schon ganz viel da zum Thema AI, aber trotzdem haben wir nicht das Gefühl, dass die Produktivität wirklich gestiegen ist. Und da gibt es bestimmte Gründe für, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Also das Thema kommt so langsam, also in der Praxis natürlich mit einer immensen Wucht an. Ich glaube, diese Modelle, ob es jetzt ChatGPT ist oder was auch immer man da benutzt, das hat jetzt fast jeder, glaube ich, zumindest in bestimmten Branchen und Funktionen, glaube ich, haben viele zumindest ein gewisses Level erreicht. Aber was das jetzt wirklich noch an Impact hat und welche Bedeutung das auch speziell für Führung und Zusammenarbeit hat, das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen.
Ja, also das ist auch so den Eindruck, den ich erlebe, wenn ich mit anderen Unternehmern mich unterhalte über dieses Thema oder schauen, wie geht das denn? Ich meine, ich werde hier im Podcast jetzt zukünftig auch so ein bisschen über meine eigenen, ich sag mal, Jugendforscht-Sachen, was KI angeht, noch weiter vertieft reden. Und da ist es so dieses, es gibt so diese Situation, die ich immer erlebe. Bernd Gerob hat das mal vor 2-3 Wochen mal auf den Punkt gebracht. Er hat für sich mal so 4 verschiedene Stufen entwickelt, wo er selber mal versucht hat, so einzuschätzen, weil so Leute wie du oder ne, vielleicht auch ein paar andere, Bernd, ich, ein paar andere, die sich intensiv mit KI auseinandersetzen und vor allem, was ich ja interessant finde, ist KI in der Organisation, KI in der Leistungserbringung. Wie kann ich KI zum Beispiel jetzt in meinem speziellen Fall, bei meinem Thema für einen Product as Service nutzen? Ja, weil dieses KI im Online-Marketing finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig. Da gibt es so die Situation, ich habe das so bei mir das Gefühl so, oh mein Gott, ja, ich bin jetzt hier immer nur so quasi, ich mache so einen ganz Kratzer an der Oberfläche und vor mir sind alle nochmal 3 Lichtjahre weiter, ja, und Bernd sagte, er hat das gleiche Gefühl und hat dann aber festgestellt so, wenn er mit den anderen Unternehmern, Unternehmerinnen aus seinem Netzwerk spricht, ist häufig so, die haben vielleicht mal so Stufe 1, ich habe mal, aha, da gibt es ein ChatGPT, was sind das? Ja, dann gibt es vielleicht noch Stufe 2, ich habe das mal ausprobiert, nutze das aber nicht regelmäßig. Man sagt, dann gibt es Stufe 3, das sind die, die das schon regelmäßiger nutzen. Und Stufe 4 sind so die richtig, die das hardcore rumexperimentieren damit auch. Und ich glaube, das ist sehr schön als Bild, was du ja auch gemalt hast, dieses, die Leute haben das Bewusstsein, haben das Gefühl so, oh mein Gott, ich darf da nichts verpassen, was passiert da alles? Hinzu, was wird das jetzt bedeuten für meine Organisation, für mein Geschäftsmodell, für Führung? Wie verändert sich Führung? Ja, spannender Aspekt, der da mir in den Sinn kommt, wäre auch mal interessant, darüber zu diskutieren. Wie führe ich denn einen KI-Mitarbeiter, also jetzt nicht 100% KI, aber ein Mitarbeiter, der sehr viel mit KI arbeitet, der quasi wie so ein mitarbeitenden Element des Mitarbeiters, wie so ein dritter Arm plötzlich da ist oder zweites Brain oder wie man das auch immer dann formulieren will. Bis hin zu dieser völligen Angst. Ne? Also auch das habe ich erlebt. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Nachbarn von uns, sie total pro KI, findet das total spannend, will das einsetzen in ihrem Unternehmen, ist auf mittlerer Führungsebene, sagt, das können wir super gebrauchen. Die ist im Tourismusbereich unterwegs, sagt, das ist mega. Wir haben so unfassbar viele Daten und das ist alles so eine völlige Wühlerei und keiner weiß so richtig und so. Ja, und das bringt Transparenz rein und wir können viel besser auch strategische Entscheidungen und so weiter. Und neben ihr stand ihr Mann, hörte uns echt nicht mal eine Minute zu und ging weg. Und ich so, was ist mit ihm los? Und dann sagt er, er hat Angst vor KI, er will das nicht hören, weil er Schiss hat, dass sein Arbeitsplatz weggeht. Ob das jetzt wirklich passiert, sei mal dahingestellt. Aber so ist die Lage.
Ja, ja. Und es ist auch tatsächlich auch manchmal, ich will jetzt nicht sagen schlecht gemacht, aber auch manchmal ungeschickt gemacht aus meiner Sicht, weil da einfach so ein Kommunikationsvakuum herrscht. Ne? Da wird dann gesagt, ja, wir investieren in KI, aber es wird gar nicht gesagt, wozu überhaupt? Was passiert denn mit den zeitlichen Ressourcen, die da frei werden, wenn es denn dann gut läuft? Und dann darf man sich, denke ich mal, nicht drüber wundern, wenn dann Mitarbeiter dem Thema gegenüber etwas zurückhaltend gegenüberstehen. Ne? Also das ist etwas, was auf jeden Fall wichtig ist, das Warum zu erklären und auch Perspektive zu geben, was passiert denn dann auch mittelfristig, wenn dann da Effizienzgewinne stattfinden? Ne? Werden denn dann die Leute, die da mehr Zeit haben, werden die in andere Sachen, in andere Projekte reingelassen, werden da Skills aufgebaut? Ne? Auch ein wichtiges Thema, wie geht man mit den Mitarbeitenden um? Lässt man die einfach gehen oder baut man die Skills auf? Also meine Meinung ist, wir sollten dringend da diesen Skillaufbau betreiben, weil ich denke auch, dass mit KI, also schön ist es ja, wenn wir Effizienzgewinne haben, aber auf der anderen Seite haben wir ja, wie du eben schon angesprochen hast, auch ganz schön Druck auf den Geschäftsmodellen. Und ich glaube, da brauchen wir sehr, sehr viele Ressourcen auch an der Stelle, um diese Geschäftsmodelle neu zu denken. Und dazwischen gibt es auch noch ganz viele Themen, wie zum Beispiel die ganze Prozesslandschaft, die sich verändern muss. Ne? Da braucht es sehr, sehr viele Menschen, die da beteiligt sind. Und deswegen wäre ich da vorsichtig damit, die Leute dann schnell auch freizusetzen und würde da eher in den Skillaufbau investieren.
Ja, ja, absolut. Weil ich glaube, das ist das, was keiner von uns vorhersehen kann, ist, wie sich das entwickelt und wie sich das irgendwann auch einbettet. Weil am Ende, für mich als Ingenieur, Systemingenieur, der halt komplexe Systeme kennt und früher halt auch viel damit zu tun gehabt hat und heute mehr im unternehmerischen, investorischen unterwegs ist, ich muss sagen, ich finde KI technisch gesehen langweilig. Ganz ehrlich, das ist eine Würfelmaschine mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist bei wahrlich nicht das komplexeste System, was ich jemals gesehen habe. Spannend ist aber, wie wird das sich jetzt dann in die Zukunft nutzen lassen als Werkzeug, als Element? Und da sagtest du ja, als Werkzeug im Rahmen des Geschäftsmodells, als Werkzeug im Rahmen der Organisation, ja, aber auch als Werkzeug im Rahmen der Führung, ja. Auch das sind ja durchaus Themen, ne? Also ich habe jetzt auch letztens sehr interessant als Führungskraft, man kann sich selber über eine KI mal einfach auch so ein bisschen so eine Gesprächssimulation erzeugen und sagen, bevor ich jetzt mit irgendwie ein schwieriges Gespräch mit meiner Mitarbeiterin, Mitarbeiter spreche, kann man das mit einer KI, ich sag mal so im stillen Kämmerlein, sich selber so ein bisschen üben und ist viel ruhiger und sicherer, wenn man dann in ein Gespräch geht. Auch das sind ja wiederum Elemente, die durchaus möglich sind. Ich nutze zur KI durchaus auch manchmal, um mich challengen zu lassen. Ich sage dem Ding, nimm mich bitte auseinander. Ja? Irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr, weil er dann irgendwann auch total abdriftet. Ja? Aber manchmal kommt da auch was Interessantes zurück.
Ja, absolut. Ich mache das selber auch. Also ich nutze das auch sehr intensiv. Und da sprichst du auch ein wichtiges Thema an, nämlich auch das Thema Führen mit KI. Also ich unterscheide immer drei große Themenblöcke. Führen mit KI, Führen von KI, da spielen so Dinge wie Governance rein, und dann auch Führen im Kontext von KI, also wie verändern sich Organisationen durch KI. Ne? Aber dieses Führen mit KI ist auch ein interessantes Feld, und da gibt es auch wirklich spannende Startups in dem Bereich, die neue Lösungen entwickeln. Aber natürlich kann man auch schon mal ganz sozusagen einfach anfangen mit den Chatbots, die man eh zur Verfügung hat, sich da zum Beispiel so ein Coach selber zu bauen, der mit einem Konfliktgespräche übt, zum Beispiel ist eine Anwendungsmöglichkeit. Ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich als Führungskraft mit KI einfach aufzustellen und verschiedene Anwendungsszenarien mal durchzuspielen. Ja, auch wie zum Beispiel Risikomanagement, ne? Also Frühwarnsysteme aufzubauen, anhand der Daten, die man zur Verfügung hat, zu schauen, wie entwickelt sich zum Beispiel der Markt oder welche Dienstleistungen oder welche Produkte laufen gut, aber dann eben nicht nur eine reine Analyse, wie man sie jetzt früher mit Excel gemacht hätte, sondern da ein bisschen tiefer reinzugehen mit KI ist an vielen Stellen, glaube ich, sehr sinnvoll. Oder auch so Themen wie Teamzusammenstellung. Ich will ein Projektteam zusammenstellen. Ich schaue, was für Skills da vorhanden sind und das auch mit KI unterstützt, zu schauen, was ist denn da eine gute Projektzusammenstellung. Das sind alles so Anwendungsmöglichkeiten, Wissenstransfer, ne? Ich habe Mitarbeitende, die gehen bald in Rente und ich weiß gar nicht, wie ich als Führungskraft da die sozusagen die Kontinuität gewährleisten soll im Team. Und dann, da gibt es auch Anwendungsmöglichkeiten inzwischen, ne? Dass man das Wissen dann der gehenden Mitarbeiter dann sichert und dann auch für die nächste Generation bereitstellt.
Ja.
Das sind alles so Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Führung und Zusammenarbeit. Und da bieten nicht nur jetzt neue Anbieter auf dem Markt, jetzt wie so Startups, die dann Lösungen anbieten, sondern natürlich auch die gängigen Player, ob das jetzt irgendwie innerhalb vom Microsoft-Kosmos ist oder Tools wie Asana oder, ne, es gibt ja überall dann inzwischen auch KI-Erweiterungen, die auch für die Führung und Zusammenarbeit sehr wertvoll sind.
Ja. Also da sehe ich, bin ich völlig bei dir, das gibt extrem gute praktische Möglichkeiten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Unternehmer geredet, der hat einen Handwerksbetrieb, 95 Mitarbeiter. Die haben über die Jahre, gerade für ihr QM-System, halt alles Mögliche dokumentiert. Ne? Sie sind auch teilweise mit Gefahrenstoffen unterwegs und so weiter. Das heißt, es gibt noch eine besondere Wichtigkeit, dass die Mitarbeiter regelmäßig auch im Arbeitsschutz unterwiesen werden und so weiter und so weiter. Und dann sagte er, alles haben wir eigentlich im Wiki. Ja, die müssen nur ins Intranet gehen, ja, dann kann er sich das raussuchen. Aha, was muss ich beachten, wenn ich das und das machen will? So. Er sagte aber auch, du hast halt, und das ist völlig normal und menschlich, halt zum Beispiel Mitarbeiter, die haben da keinen Bock drauf, sich da reinzuklinken. Das ist ein Handwerker, das müssen wir immer im Hinterkopf haben, aber es gibt es mit Sicherheit auch im Bereich der Wissensarbeiter, Geistesleister. Hast keinen Bock, dich da reinzulesen. Ja? So, und der ist jetzt ganz pfiffig hingegangen und hat das alles quasi als Wissensdatenbank reingepackt in den Agenten und daraus quasi einen Chatbot gemacht. Das heißt, dieser Mitarbeitende, die jetzt irgendwie sagt so, ja, ich habe keinen Bock mehr jetzt da diese ganzen komischen Wiki-Sachen durchzulesen, die kann da einfach eintippen, ja, wir haben diesen Gefahrenstoff, was an Schutzkleidung muss ich denn aufs Auto packen? Und dann kommt dann, brrrt, bitte das.
Mhm, ja.
Und das ist natürlich dann cool, weil die Person hätte nie im Leben sich das durchgelesen, geschweige denn überhaupt Bock haben, schon mal zu suchen, wo überhaupt sie es lesen muss, sondern jetzt kann sie einfach diesen den Chatbot ansprechen, der weiß Bescheid. Und dementsprechend ist das eine perfekte Anwendung. Der sagt, das war einfach zu bauen. Diese GPTs, ne, da sind wir noch gar nicht bei diesen Agenten und was alles im Moment auch, glaube ich, auch ein bisschen durchgehypt wird durch die Szene. So einfache GPTs zu bauen, hilft schon extrem viel.
Ja, ich kenne auch so ein Beispiel von einem Geschäftsführer, der da so einen digitalen Zwilling versucht hat zu bauen. Ist noch nicht so ganz perfekt die Lösung, weil er hat das auch in die Richtung versucht. Also sowas wie jetzt bei dir wäre es dann so ein Ask Mike in deinem Fall. Ne? Also du willst nicht von den Leuten dann ständig gelöchert werden zu bestimmten Themen und deswegen stellst du dann so einen digitalen Zwilling von dir bereit. Die Herausforderung ist dann noch so ein bisschen zu filtern, was möchte ich denn jetzt eigentlich wem auch mitgeben an Informationen. Das sind auch so Herausforderungen, die gerade noch zu lösen sind. Ja, das muss ich dann in der Praxis noch ein bisschen einschwingen, auf jeden Fall.
Genau. Naja, das erinnert mich an ein Experiment vom letzten Jahr im Sommer. Da habe ich mal versucht, na, wie gesagt, ich werde das hier im Podcast noch mal im Detail ausführlich reingehen, aber ich habe mal versucht, eine KI zu bauen, die zu einem vereinbarten Uhrzeit eine Telefonnummer wählt und ein Interview führt. Ne? Also den Fall, den wir kennen, wenn wir irgendwo einen Support-Hotline anrufen, wo man häufig weiß, aha, da ist schon eine KI auf der anderen Seite, aber da rufen wir ja, ich sag mal sozusagen, die KI an. Aber diesmal sollte es andersrum sein. Die KI ruft mich an. So, und jetzt brauchte ich natürlich Inhalt. Was habe ich dann da reingepackt zum Testen? Mein Buch. Ja, das heißt, plötzlich rief dich mein Buch an und du konntest mit meinem Buch telefonieren und Fragen stellen. Hat super cool geklappt, ist super abgefahren, aber es hat auch Grenzen. Weißt du, ich muss natürlich auch gucken, das war immer meine Testfrage, hey, gib mir doch mal das Rezept für Aachener Printen. Und die Antwort muss sein, keine Ahnung, steht nicht in Mikes Buch. Das sind dann so die Grenzen des Ganzen, wo ich glaube, und das ist auch etwas, was meiner persönlichen Einschätzung immer bleiben wird, die KI wird gewisse Dinge einfach gut können. Das ist beim Computer genauso gewesen. Besser als der Mensch teilweise, aber der Mensch bleibt die Person, die am Ende entscheidet, ist das, was da rauskommt, eigentlich sinnvoll oder nicht.
Ja, absolut. Also Human in the Loop sozusagen ist dann auf jeden Fall ein wichtiger Grundsatz. Der bleibt, denke ich auch. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht abgenommen bekommt, aber dafür bekommt man viel Freiraum, denke ich, wenn man dann ja an den einen oder anderen Stellen Unterstützung bekommt durch KI. Für die eigentlich wichtigen Dinge in der Führung. Und ich erlebe das oft, dass Führungskräfte viel zu operativ arbeiten, oft aus Zeitmangel, vielleicht auch manchmal persönliche Präferenz, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es Zeitmangel. Und das geht oft zulasten der strategischen Aufgaben. Ne? Und da glaube ich einfach, dass das ganz viel Freiraum schaffen kann, wenn man da sich unterstützen lässt für strategische Aufgaben, aber auch für Aufgaben, die eher so in Richtung Beziehungsmanagement gehen. Ne? Also ich habe halt dann auch viel mehr Zeit, mich mit meinen Mitarbeitenden auseinanderzusetzen, wenn ich bestimmte operative Aufgaben einfach automatisiert abgeben kann.
Ja, oder so einfache Sachen. Ich muss jetzt eine Abteilungsveranstaltung organisieren und normalerweise setzt man sich dann hin, 2-3 Stunden, überlegt, okay, wie will ich diese Stunde strukturieren, was will ich Themen durchgehen, bla bla bla. So, und das zum Beispiel ist eine super Möglichkeit, KI zu nutzen. Man kann ja einfach sagen, hör mal zu, ne, ich bin bei diesem Abteilungstreffen, das sind die Schwerpunktthemen, wir haben diesen Zeitrahmen, ja, die Mitarbeitenden sollen auch durchaus die Möglichkeit haben, Raum und Inhalt beizusteuern. Ja, ich will natürlich das einführen und so weiter, mach mir mal einen Vorschlag für eine Agenda oder sowas. Und dann kommt die KI zurück und dann kann man gucken, was davon ist gut, was davon ist nicht so gut. Wie kann ich daraus jetzt meinen Struktur als Abteilungsleiter zusammenstellen, um dann so ein Meeting mit, weiß nicht, 40, 50 Leuten dann auch wirklich sauber durchzuziehen. Und anstatt dann vor dem weißen Blatt Papier zu sitzen, eine Stunde lang, habe ich schon mal etwas, womit ich arbeiten kann.
Absolut.
Jetzt hast du eben ganz schön gesagt, diese drei verschiedenen Themenfelder, ne? Führen mit KI, führen von KI und
führen im Kontext von KI oder führen in einer KI-geprägten Welt oder in einer KI-Ära.
Ich fand das spannend, deswegen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen eintauchen. Was sind denn die verschiedenen Unterschiede? Was bedeutet das eigentlich?
Also führen mit KI haben wir, glaube ich, jetzt schon gute Beispiele genannt gerade. Also die Unterstützung von Führung und Zusammenarbeit durch KI-Anwendungen. Führen von KI, da verstehe ich darunter, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen gewissen Rahmen, ja. Also sei es jetzt eine Strategie, die uns sagt, okay, da wollen wir rein investieren, da nicht. Das fehlt oft, weil dann viele Piloten irgendwie gestartet werden, aber irgendwie die übergreifende Strategie fehlt. Das sind so Themen wie auch ethische Grundsätze, ne? Also auch was erlauben wir überhaupt, also Governance in Unternehmen, was für Anwendungen erlauben wir überhaupt, welche Tools dürfen verwendet werden. Da gibt es ja oft schon so Schattenentwicklungen in Unternehmen, wo dann einfach natürlich dann, wenn da ein Vakuum entsteht, einfach die Mitarbeiter natürlich auch dann Tools nutzen. Das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge. Das kann man gar nicht verhindern. Aber umso wichtiger ist dann einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, die klar sind. Und das Ganze nicht einfach in die IT-Abteilung sozusagen abzuschieben, ne? Also da braucht es einfach in den Unternehmen auch wirklich einen ganzheitlichen Blick darauf, auf das Thema KI.
Ja. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz entscheidend, weil da geht es ja auch, ne, Führen von KI um die strategische Ausrichtung. Wie will ich KI denn strategisch im Unternehmen nutzen? Jetzt habe ich, das war für mich auch so ein Teil meines besagten Jugendforschprojekts im Rahmen mit KI, bei mir zum Beispiel mal die Hausaufgabe gegeben. Ich habe gesagt, das ist ja ganz schön, dass wir da ChatGPT haben, ja, oder Claude oder Mistral oder wie sie alle heißen. Wir wissen aber aus Erfahrung, das Zeug liegt irgendwo, im Zweifel in den USA, und man weiß nicht, ob er es da liegen haben will. Also ich sag mal, es gibt gewisse datensensible Branchen, da will ich das Zeug nicht in den USA haben, da will ich es unter Umständen so sicher haben, dass es am besten meine Organisation gar nicht erst verlässt. Ne? So, und da hatte ich jetzt mal auch ein Experiment für mich selber mal ausprobiert, weil ich wollte wissen, was geht heutzutage, und habe eine KI lokal installiert und gleichzeitig Verbindung mit einer Automatisation. Ja, das heißt, ich wollte wissen, geht das überhaupt? Geht das lokal? Und ich habe mir ganz bewusst einen älteren MacBook Air genommen, also nicht die neuesten Modelle, sondern wirklich ein MacBook M1, einer der ersten M-Prozessoren, und einen Laptop, der jetzt kein Grafikknecht ist, der jetzt alles so durcharbeitet. So, was kann man denn damit machen und wo sind da auch die Grenzen? Aber es geht. Also das ist etwas, was ich jetzt schon sagen kann. Es geht, ja, mehr Rechenkerne ist mehr Leistung, aber das ist eine Logik, die ist klar. Aber diese Frage finde ich spannend und die Überlegung finde ich spannend, weil das ist das, wenn wir das auf dieses Führen von KI übertragen, nämlich wichtig, muss ich mir ja auch gerade in der höheren Führungsebene Gedanken machen, wie in meinem Unternehmen will ich KIs einsetzen und wo will ich vor allem Schwerpunkte setzen. Jetzt in dem Fall, das war jetzt mal ein Testpilot, ne? Aber ich kann nicht hingehen zur IT-Abteilung und sagen, so, wir wollen jetzt KI einsetzen. Und dann läuft da irgendwie die IT-Abteilung da drei Kreise und sagen, jo, wir haben jetzt hier irgendwie Microsoft Copilot. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, wo gehen denn die Daten hin? Oder auch eine spannende Entwicklung, die genau das Gleiche eigentlich abbildet, das ist Langdoc. Langdoc ist quasi ein Startup in Deutschland, die alle relevanten KI-Modelle, die gibt es ja frei im Markt, genauso wie ich habe ChatGPT 5 bei mir installiert auf meinem Rechner, man kann das alles kriegen, eben halt in Europa hostet und betreibt. Das heißt, du nutzt die gleiche Qualität, die du sonst auch von ChatGPT bekommst, wenn du bei OpenAI direkt dir da so einen $20-Zugang holst. Aber du weißt, das Zeug bleibt in Europa. Ja, und was ich auch bei diesem Variante von Langdoc auch ganz cool finde, du zahlst da einmal 25 Euro im Monat und kannst auf alle Modelle zugreifen. Weißt du? Nicht hier $20, da $20, da $20, da $20, sondern du hast einmal 25 Euro und fertig. Und das ist aber das gleiche Prinzip. Und dann auch wieder gucken, ne, führen mit KI, wie du das sagtest, wo will ich da strategisch hin? Und wie ist so deine Einschätzung? Wo sind die Firmen an dem Punkt, an dieser Frage gerade?
Ja, das Thema digitale Souveränität wird definitiv, also nicht nur mit KI, sondern auch grundsätzlich einfach immer wichtiger. Also schon allein aufgrund der geopolitischen Entwicklung, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Ich meine aber auch noch, dass man auch inhaltlich einfach schauen muss, also nicht nur technisch jetzt, wo sitzt mein Anbieter, sondern auch, in welchen Bereichen möchte ich auch KI einsetzen, wo möchte ich es vielleicht auch nicht, ja? Wo sage ich auch ganz bewusst, nein, das soll in sozusagen in menschlicher Hand bleiben. Und wir wollen zum Beispiel jetzt in der Außenwirkung nach außen, wir wollen da keinen Chatbot einsetzen, weil das ist der Kanal zu unseren Kunden, den wollen wir einfach vielleicht aus Überzeugung und ganz bewusst einfach nicht in KI-Hände geben. Ne? Das kann auch so eine Entscheidung sein. Also wichtig ist einfach, und vielleicht kommen wir jetzt nochmal zurück auf dieses Gen AI-Paradox von eben. Der Grund, warum oft diese Potenzialgewinne nicht stattfinden, die ja erhofft sind, ist, dass einfach das Thema zu sehr in Silos oder so isoliert angegangen wird. Ja, da guckt man dann, hier haben wir die eine Abteilung, da haben wir die andere Abteilung oder hier haben wir einen einzelnen Prozessschritt und hier haben wir wieder einen einzelnen Prozessschritt, den wir ein bisschen schneller machen. Aber es fehlt oft so diese ganzheitliche Herangehensweise und zu schauen, wo müssen wir komplette Prozesse und Workflows vielleicht komplett neu verdrahten. Ja, also das ist sozusagen, das ist in Studien als der größte Hebel für wirklich wirtschaftlichen Erfolg im Kontext von KI gefunden worden, dass eben die Unternehmen, die das auch wirklich, die da sehr weit gegangen sind, diese Workflows neu zu denken, auch den größten Hebel hatten mit KI. Ja, also da sonst wird immer so gesagt, ja gut, dann haben wir hier einen Chatbot und da und so, aber eigentlich bringt es uns nicht wirklich mehr Produktivität und das ist dann schade, ne?
Ja, das ist ein guter Punkt, das ist wirklich, weil ich hatte jetzt im Sommer einen Workshop mit einem Ingenieurbüro, 40 Mitarbeiter, seit 30 Jahren am Markt, etablierte Ingenieurdienstleistung, weltweit unterwegs mit dem Geschäft und der Franz kam zu mir, der Senior, und sagte ganz bloß, ich will diesen Workshop haben, ich will mit dir auf diesen 4 Meter Whiteboards mal komplett visualisieren, wie unsere Ingenieurleistung funktioniert, weil, und jetzt kommst du, und das fand ich ziemlich cool, weil ich wissen will, wo ich KI einsetzen kann und wo ich es nicht will. Ja? Mhm. Hintergrund ist, dass die halt sehr viel Sensordaten einsammeln von großen Produktionsstätten und diese dann auswerten. Dazu kommt bei ihm das Thema Fachkräftemangel on top. Ja, also viele Daten, wenig Leute, die das auswerten können. Du brauchst einen Ingenieurs-Background, um aus diesen statistischen Daten halt das zu sehen. Und er sagte, ich will halt, wir haben jetzt so erst 2 Runden mit KI versucht, ja, das ist irgendwie schief gegangen und dann ist es irgendwann Klick gemacht, so, ich muss mir erstmal mein Sternekochrezept, ich muss mir erstmal meinen Prozess, ich muss mir erstmal mein meisterliches Handwerk angucken und dann kann ich, wenn ich davor stehe, sagen, so, den Zettel, den macht ein Mensch und den Zettel, den kann ich automatisieren mit Nathan oder ähnlichen Tools und den Zettel, da kann man vielleicht drüber nachdenken, wie ich eine KI pfiffig einsetzen kann, um da ein Ergebnis zu erschaffen. Und das ist eigentlich genau der Schritt, den du da gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig gerade.
Und genau diese Klarheit fehlt aber in vielen Unternehmen. Ne? Da wird, wie gesagt, dann an verschiedenen Stellen irgendwie so kleine Luftballons gestartet, Testballons und dann hier ein Pilot und da ein Pilot. Aber es fehlt die Klarheit über diese gesamte Prozesslandschaft. Ne? Und das rächt sich dann.
Genau, genau. Und damit habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, die Entscheidung viel einfacher zu machen. Weil das ist, glaube ich, das, wo ich auch selber am Anfang, da habe ich auch davor gestanden, denke so, oh mein Gott. Ja, und ich musste so schmunzeln. Ich habe genau dazu, lustigerweise in einer der letzten Brand 1, war das Schwerpunktthema KI. Und da haben sie einen Unternehmer vorgestellt aus Berlin, der 12 Mitarbeiter hat und 40 angestellte KI-Mitarbeiter. Und dachte, was ist das denn Schönes? Das ist interessant. Kann ich jetzt KI-Mitarbeiter? Und dann wurde das in der Artikel und dann las ich diesen Artikel und hatte da den Karl, das ist ihr Vertriebsmitarbeiter KI und dann ist die Susanne, das ist die HR-KI und dann und so. Und ich las das und las das und ich sagte, das kann nicht sein. Ja, ich meine, wir alle, die sich unternehmerisch bewegen, wissen genau, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit Vertrieb. Das heißt, da habe ich ja eine KI, die muss einen Kunden anmelden können, die muss einen Termin vereinbaren können, die muss ein Erstgespräch können, die muss ein Zweitgespräch können, die muss wissen, was so, und das alles soll ein einziger Agent machen? Das geht nicht. So stellte sich hinterher raus, er hat dann hinterher auch auf LinkedIn, dieser Unternehmer halt, Geschäftsführer, einen Kommentar dazu abgegeben, dass die Journalisten so ein bisschen auf die Pferde durchgegangen wären. Ja, das ist ein Agent, der kann eine ganz spezifische Aufgabe. Und damit sind wir bei genau dem Punkt. Mhm. Wenn ich mir klar mache, wie der Ablauf sein soll, welche wesentlichen Schritte ich da drin habe, dann kann ich an dem Schritt sagen, das kann eine KI machen. Da kann ich wirklich hingehen. Und damit wird das ganze Thema KI einsetzen, auch strategisch einsetzen im Unternehmen, ja viel, viel einfacher, weil ich nicht davor stehe und sage, so, das macht jetzt alles KI, ne? Sondern das macht KI, das kann man automatisieren und das, da muss ein Mensch dabei sein oder es kann nur ein Mensch machen. Ja, also ich weiß bei den Steuerberatern zum Beispiel, die ich im Workshop habe, da ist es unisono immer das gleiche Thema. Wenn es hinterher um die Unterschrift und die Haftung geht, muss die Steuerberaterin, Steuerberater Macht ihres Amtes darüber gucken. Ja, da kann ich nicht nochmal eine KI rüberlaufen lassen und sagen, hey, guck mal, ist das alles in Ordnung? Und dann sagt die KI, super. Ja, dann mache ich eine Unterschrift runter und dann stellt man fest, die KI hat sich gerade bunte, lustige Ballons ausgedacht und nicht wirklich ernsthaft ein Ergebnis produziert. Und deswegen, da bin ich völlig bei dir, ja.
Ja. Genau, und bei der Gelegenheit stelle ich dann vielleicht auch fest, dass die Dienstleistung, die ich da habe, vielleicht tatsächlich auch so gar nicht mehr gebraucht wird, weil der Markt sich durch KI auch verändert, ne? Das ist ja auch noch eine Komponente, die da reinspielt, ne?
Genau.
Die oft vergessen wird, ne? Dass also wir optimieren dann sozusagen die alten Prozesse und verpassen aber dabei, wirklich nochmal das alte Geschäftsmodell nochmal auf den Prüfstand auch zu stellen, ne?
Ja. Und das fand ich, ein guter Punkt, den du da sagst, das fand ich beim Franz so abgefahren cool, als wir miteinander vorher gesprochen haben. Er sagte, wir haben ja ein funktionierendes Geschäftsmodell mit einer funktionierenden Leistung. Es ist ja nicht so, dass sein Geschäftsmodell oder seine Dienstleistung alt ist oder funktioniert nicht mehr. Sondern er sagte ganz bewusst, wenn wir vor dem Whiteboard stehen, will er natürlich das nochmal komplett erstmal auf dem Whiteboard neu denken, aber immer im Hinterkopf haben, wir haben ja etwas Bestehendes und das funktioniert ja durchaus. Ja, wir müssen jetzt nicht alles neu erfinden, nur weil wir sagen, wir machen jetzt alles neu, sondern wir nehmen einfach das Bestehende und schauen, wie kann es denn zukünftig dann sich weiterentwickeln. Ne? So, damit halt eben einfach auch die Tür aufzumachen, zu entscheiden, wo wollen wir das Ganze denn? Ja, das war auch eine interessante Diskussion. Der Franz hat seine beiden Söhne mit dabei gehabt, die sind auch Ingenieure, auch in der Geschäftsführung und einen der leitenden Mitarbeiter, der gerade mit dieser Datenauswertung vor allem viel zu tun hat. Und die hatten echt interessante Diskussionen. Auch gerade interessante Diskussionen, wann, wie, wo macht denn hier eine KI Sinn? Ja, und wenn da eine KI eingesetzt wird, die da irgendwas entlastet bei der Datenanalyse, wie können wir denn sicherstellen, ob das jetzt, ich sag mal, ingenieurtechnisch auch wirklich eine saubere Aussage ist, die KI da zurückspielt? Weil unter Umständen kann eine Falschaussage in seinem Kontext Millionenschaden erzeugen.
Mhm. Ja.
Und das sind einfach so Aspekte, das wird viel, viel einfacher, wenn wir diesen Schritt gehen, den du auch gerade sagtest, wo gerade im Moment der größte Engpass liegt. Ja.
Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei dem dritten Punkt. Ja, wir haben gesagt, die Welt verändert sich durch KI und Führung oder Organisationen insgesamt müssen darauf reagieren können. Da sind wir beim Thema Anpassungsfähigkeit. Und diese Anpassungsfähigkeit, die brauchen wir sowohl nach innen hin, also zum Beispiel haben wir eben über das Thema Skills gesprochen. Also die Welt dreht sich wahnsinnig schnell gerade und wir müssen da zum Beispiel neue Skills in sehr, sehr kurzer Zeit aufbauen im Unternehmen. Dadurch verändern sich auch Rollen, die sind gar nicht mehr so ganz klar abgegrenzt. Ja, also es kann heute ja nicht mehr nur der Designer, der vielleicht da in der Produktentwicklung sitzt, Prototyp designen, sondern vielleicht hat das jemand mit einem Chatbot oder irgendeinem Tool auch schon gemacht. Also diese Grenzen, diese rein funktionalen Grenzen, die lösen sich immer mehr auf. Und das hat eben Konsequenzen dafür, diese klaren Rollen werden fluider. Organisationsstrukturen müssen auch anpassungsfähiger werden, damit wir auf diese, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen komplett neuen Prozess hier, dann müssen wir das ja auch irgendwie realisieren können, ne? Und dafür braucht es einfach eine gewisse Anpassungsfähigkeit innen, im Unternehmen, aber eben auch im Markt, ja, also nach außen hin, wie gesagt, haben Geschäftsmodelle geraten unter Druck, es kommen neue Player da auf den Markt und so weiter. Und es ist einfach wahnsinnig schnell und wird vermutlich meiner Einschätzung nach noch schneller werden. Da brauchen wir einfach nach innen und nach außen eine Anpassungsfähigkeit und dafür brauchen wir flexible Strukturen. Und das ist, glaube ich, auch immer mehr Aufgabe von Führungskräften. Früher war das vielleicht noch, also das Thema Personalentwicklung und Organisationsentwicklung, naja, da gab es den HR-Bereich vielleicht oder so, oder es gab vielleicht sogar eine eigene Abteilung dafür. Ich glaube, dass diese Aufgaben Personalentwicklung und Organisationsentwicklung immer mehr in den Aufgabenbereich jeder einzelnen Führungskraft rutschen muss.
Ja.
Das ist ein Prozess, der ist schon längst im Gange. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie Zukunftsmusik ist und erst in 10 Jahren so sein wird. Das ist alles schon so, aber es ist, glaube ich, noch nicht so das Bewusstsein da überall, dass das eben auch Teil von Führungsarbeit ist. Ich werde manchmal groß angeguckt, so was ist denn überhaupt Organisationsentwicklung? So, also dass das eben auch Teil von Führung ist, das, ja, das muss sich entwickeln.
Ja, absolut. Und da bin ich bei dir, weil das ist, glaube ich, auch wieder dann ein ganz wesentlicher Punkt, den Führung sich bewusst machen muss. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel aus meinem just Alltag. Ich komme ja ursprünglich aus der Embedded Softwareentwicklung. Da habe ich ja mal damals 2000 als junger Ingenieur mit angefangen, habe das Kurvenlicht in die E-Klasse programmiert. Das ist so richtig klassische Hands-on Softwareentwicklung auf einem Steuergerät gewesen. So richtig ganz, ganz, ganz tief drin mit beiden Armen in Bits und Bytes. So, dann bin ich aber damals schon relativ schnell über Projektmanagement, Troubleshooting hin zum Troubleshooter, also ich sag mal, eine Feuerwehrmann im Projektmanagement. Klar, Systems Engineering, meine Homebase, mit meiner Profession viel mit reingespielt. Schlussendlich ist es aber mehr oder weniger so, dass ich sag mal, professionell Code, Software angepackt habe ich das letzte Mal 2004 vielleicht. So, ja, ich kann das alles noch. Ja, immer mal zwischendurch machen wir hier so kleinere Sachen auf der Webseite oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war wie auf dem Level, wie ich damals als junger Ingenieur gearbeitet habe. Und plötzlich kommt das Vibe-Coding. Ja? Und dann plötzlich stellte ich fest, so, ach, guck mal. Ja, ich verstehe, wie Softwareentwicklung funktioniert. Ich verstehe, was ich haben will. Ich sage dem Ding das, dann schmeißt mir das Ding da irgendwas raus. Dann sage ich, das ist aber die Hälfte ist Mist. Dann macht er die Hälfte Mist wieder weg. So, und dann habe ich irgendwann einen ersten Prototypen, ein funktionierendes Stück Software. Ob das jetzt für eine Webseite ist oder für eine Datenbank oder für ein Steuergerät, ist mir erstmal völlig egal. Das heißt, ich, der jetzt seit, um ehrlich zu sein, 20 Jahre keine Software mehr wirklich richtig angefasst hat, bin plötzlich in der Lage, wieder zu programmieren. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre jetzt dein Mitarbeiter, du wärst meine Führungskraft. Was heißt das denn? Bin ich jetzt, wie gehen wir damit um? Diese Frage ist wichtig, glaube ich. Und das ist genau der Punkt, den du da gerade angesprochen hast.
Ja. Da gibt es auch nicht die eine Patentlösung für, ne? Also was dann konkret im Unternehmen da möglicher Umgang damit ist, das ist super individuell, dann abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, welche Organisationsstrukturen da schon herrschen. Und da gibt es wirklich, also da kann niemand jetzt aus der Schublade ein Rezept ziehen und sagen, so muss es funktionieren. Dafür ist das eigentlich auch alles noch zu neu. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und das Wichtige ist, es muss gestaltet werden. Man kann es nicht einfach laufen lassen. So. Und das ist mir jetzt so wichtig, dass einfach, wenn wir das nicht machen, dann fährt dieser KI-Zug hier in Deutschland an uns vorbei. So, deswegen denke ich, ja, ist einfach wichtig, dass wir das auf die Reihe kriegen. Es ist eine Gestaltungsfrage einfach.
Genau. Und das ist meiner Meinung nach, da bin ich voll bei dir, die große strategische Aufgabe, die heutzutage sowohl im Unternehmertum wie aber auch in der Führung, in Organisationen momentan da ist. Es geht nicht um den Detailschritt im Zweifel, nehmen wir Claude oder nehmen wir ChatGPT. Diese Entscheidung ist gar nicht relevant. Das sind wirklich Sachen, da kann man die IT-Abteilung einbinden. Es geht genau um diese strategische, ne, wie gehe ich denn damit um? Ja, jetzt kommt plötzlich eine Mitarbeiterin zurück und sagt, oh, ich habe da jetzt mal mit einer KI so einen ersten Designvorschlag gemacht für, was weiß ich, ein neues Haus oder für eine Webseite oder für, ist mal völlig egal. Und ne, analog dem Beispiel wie ich mit dem Softwarecode, die eigentlich gar keine Expertise in dem Bereich hat, wie gehe ich mit dem Ergebnis rum? In meinem Fall war es so, mir ist klar, das Stück Code, was dieses Vibe-Coding-Ding da mir da vor die Füße gehört, würde ich niemals in die Welt rauslassen. Ja, da würde ich hingehen und würde erstmal einen erfahrenen, richtig guten Softwareentwickler drüber gucken lassen, der sagt, haben wir denn jetzt da zum Beispiel auch so Security-Sachen mit berücksichtigen? Ja, ach, guck mal, haben wir nicht oder so. Und das gleiche auch bei dem Beispiel mit dem Design. Das ist eine schöne Idee, vielleicht ein schöner Impuls. Wie gehe ich jetzt als Führungskraft damit um? Gehe ich jetzt hin und sage, weg damit, wir haben dafür eine Designabteilung, ja? Oder nehme ich das und gehe zur Designabteilung, hedgy badge, wir können das nämlich jetzt alleine ohne euch, ist das der richtige Weg? Ja, und da sich auch strategisch, auch organisatorisch aufzustellen und zu sagen, wir haben jetzt diese Möglichkeiten, wie binden wir das ein? Wie wird sich denn eine professionelle Designabteilung im Unternehmen fühlen, wenn jetzt die Mitarbeiterin aus der Produktentwicklung, ja, sagt, oh, ich habe mir mal jetzt mal irgendwie mit meinen Dings, ich weiß, da gibt es ja tausende von diesen DALL-E und wie die alle heißen, die KIs, die Grafiken, Bilder und alles erzeugen können, habe ich mir jetzt mal so gemacht. Ja, und dann sagt die Designabteilung so, Moment, ich habe das studiert und mache das jetzt 15 Jahre hier im Unternehmen. Ja, was ist denn nochmal deine Profession? Ja, also wie geht man auch mit solchen Reibereien und Kompetenzthemen um?
Also da gibt es auch nicht die Patentlösung, aber das wird ja viel diskutiert dann auch über Workslop und so, ne? Ich glaube, da müssen wir auch alle miteinander noch dran wachsen. Und ich glaube, es sind so Kinderkrankheiten, die sich rauswachsen werden. Ne? Also im Moment müssen wir einen Umgang damit finden. Aber für mich ist das, also es wird ja oft dann drüber gesprochen, ja, das geht noch nicht und das ist irgendwie noch, da müssen wir aufpassen und so. Das sind alles Kinderkrankheiten. Das wird sich alles rauswachsen. Und das ändert nichts an der Tatsache, dass es diese Entwicklung gibt. Und von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Was sind aus deiner Sicht so die 1, 2, 3 Tipps an Geschäftsführung, Unternehmer und Top-Führungskräfte in der jetzigen Situation zu dem Thema?
Beschäftigt euch damit. Kniet euch da rein. Das muss niemand jetzt irgendwie super detailliert Experte werden. Aber überlegt euch, was bedeutet das für euch? Geht das Thema aktiv an und gestaltet das, weil da liegt so viel Potenzial drin, auch für euch persönlich, für das Unternehmen sowieso, für eure Mitarbeitenden, aber auch für euch als Führungskraft liegt da so viel Potenzial drin. Und von daher kann ich nur dazu ermutigen, sich damit zu beschäftigen, selber Erfahrungen zu sammeln. Ich habe jetzt letztens noch eine Zahl gelesen, 2/3 der Führungskräfte fühlen sich nicht vorbereitet auf diese kulturellen und organisatorischen Entwicklungen in Unternehmen durch KI. Und da denke ich mir, das muss sich ändern. Also das ist einfach so eine wichtige Rolle. Wir brauchen euch. Das ist mein Appell hier.
Ja, ja. Und ne, das kann ich nur unterstreichen, wenn da jemand braucht, der sowohl von KI wie auch Organisation und Leadership zu tun hat. Die Verena hat davon Ahnung und zwar schon viel länger als die meisten KI-Päpste, die jetzt vielleicht seit 2,5 Jahren sagen so, ja, hier, ich auf YouTube habe jetzt eine KI-Agenten gebaut. Ne, also holt euch jemanden dazu, wirklich Ahnung haben, die Erfahrung haben, die auch diese, wie du es gerade eben sagtest, diese 3 verschiedenen Themenfelder überblickt und auch dann viel besser einen guten Rat geben kann, wie kann ich mich denn als Organisation dann dahin entwickeln oder weiterentwickeln oder was ist überhaupt für mich so die nächsten 2, 3 Schritte, die ich sinnvoll gehe, weil das ist ja auch so ein großes Thema, gerade jetzt hier im KI-Kontext, na, bei allen 3 Feldern, die du gerade, sehe ich das auch immer wieder, diese Schockstarre, so, was ist denn jetzt der nächste Schritt, den ich machen soll, ich jetzt dahin gehen oder dahin gehen, mache ich YouTube auf, da kommen sie mir alle mit den Agenten um die Ecke. Ja, mache ich irgendwie, gehe ich damit zu meinen Mitarbeitern, dann haben die alle Angst und sagen, bitte keine KI-Einführung, dann bin ich morgen ja hier nicht mehr da. Ja, also was ist denn der richtige Schritt? Und da jemand zu haben wie dich zum Beispiel, die wirklich diese 3 Themenfelder überblickt und wirklich auch extrem Substanz hat in diesen 3 Themenfeldern, mal zu sagen, okay, was macht denn für uns Sinn? Und wo könnte denn der nächste sinnvolle Schritt sein? Wenn dem so ist, dass ihr sagt, hey, ich würde da gerne mal Kontakt aufnehmen mit der Verena. Vielleicht ist das wirklich echt gerade ein Thema, was uns hier im Unternehmen treibt. Und da brauchen wir wirklich mal Expertise mit Substanz, die von außen hilft, mal einen klaren Rat zu geben. Wo finden wir dich im Netz?
Also entweder auf LinkedIn, da bin ich zu finden unter Verena Evers mit V, E-V-E-R-S. Oder auf meiner Webseite www.levelsofagility.de. Da findet man auch einen schönen AI-Leadership-Guide zum Runterladen. Wer mag, kann sich da ein paar Ideen holen.
Wunderbar. Und wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid im Auto oder beim Joggen oder sonst wo, ne, macht einfach euren Podcast-App auf, scrollt in den Shownotes runter. Ich werde das da verlinken. Das heißt, da findet ihr dann auch direkt die Links und geht gerne in den Kontakt mit Verena. Ich kann euch sagen, aus der Erfahrung, Verena hat richtig viel Ahnung zu dem Thema und kann euch da sehr, sehr viel weiterhelfen. In diesem Sinne, Verena, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke dir für die Einladung.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.